Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast. Mit Johannes Franke und Kevin Jung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der ganz normale Wahnsinn. Das ist wie immer der Podcast von liga3-online.de. Und am Start bin ich, der Kevin, natürlich wieder und dieses Mal an meiner Seite. Herzlich willkommen zurück, Johannes!
Hallo, ich freue mich, wieder hier zu sein.
So, hast du dich denn gut erholt von uns?
Klar, also die Erholung hätte ich zwar nicht gebraucht, aber ja, danke der Nachfrage.
Das freut mich, das schon mal zu hören, und dementsprechend können wir heute mit vollen Akkus wieder in die neue Folge starten, denn wir haben thematisch einiges aufzuarbeiten. Im Prinzip ist unter der Woche nicht viel im Hintergrund passiert, aber das, was passiert ist, hat es schon in sich.
Ja, du sagst das. Es ist an sich nicht so viel passiert. Es gab aber Corona-Hilfen, da möchten wir kurz drauf eingehen. Kaiserslautern gibt es natürlich wie jede Woche Neuigkeiten, auch bei Oerding. Sascha Bigalka hat zum Beispiel seine Karriere beendet und sportlich ist natürlich einiges passiert. Das wird, glaube ich, heute der Hauptfokus.
Genau, denn sowohl im Aufstiegskampf als auch im Abstiegskampf haben wir viele, viele, viele Spiele gehabt und sehr viele Nachholspiele noch dazu. Die kommen ja auch noch oben drauf. Die Tabelle entzerrt sich langsam und wir sehen allmählich, wo alles hinführen wird. Aber wir fangen mal mit etwas Komplexerem an und das sind die von dir gerade angesprochenen Corona-Hilfen.
Genau, die Corona-Hilfen. Es gibt Geld für die Clubs mal wieder. Das wird auch bitter benötigt.
Mal wieder ist immer so ein schwieriges Thema, wo man sich jetzt aus sportlicher Sicht gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen möchte. Denn klar ist auch immer noch in der allgemeinen Welt, dass der Fußball eine privilegierte Stellung einnimmt. Auch wenn das nicht immer so gerechtfertigt sein muss oder sollte oder wie auch immer, was auch immer. Ein Urteil darüber können wir uns natürlich nicht fällen, was gemacht werden muss, was gemacht werden sollte und so weiter und so fort. Aber fest steht jetzt nun einmal, dass die Clubs in der dritten Liga bis zu 1,8 Millionen pro Verein bekommen könnten und das aus den Corona-Hilfen vom Bund. Darin enthalten 800.000 Euro für Ticketeinnahmen, die natürlich durch die Geisterspiele, die wir jetzt seit mehr als genau einem Jahr haben, fällig werden, und ein weiterer Millionenbetrag, der hinsichtlich der Lizenzierung fällig wird, denn bei vielen Vereinen ist ja ganz klar, da geht man so langsam auf dem Zahnfleisch. Das ist nicht überraschend, das haben die Vereine auch vor der Saison einplanen müssen und können. Deswegen sind diese Gelder wohl für den einen oder anderen Club auch dringend notwendig, um halt eben für das nächste Jahr die Liquidität zu sichern. Es ist und bleibt ja ein leidiges Thema in der dritten Liga, da können wir nichts dran ändern. Aber da wird den Vereinen auf jeden Fall unter die Arme gegriffen, denn diese Gelder, diese 1,8 Millionen, die sind auch nicht zurückzahlungspflichtig. Das heißt, das ist für die Vereine wirklich, um jetzt eine Planungssicherheit fürs nächste Jahr zu bekommen. Und dabei muss es nicht mal bleiben, denn weitere Kompensationen sind theoretisch auch noch möglich, denn Einnahmeverluste beschränken sich ja nicht nur auf die Ticketeinnahmen. Da hängt ja viel, viel mehr dran, was wir jetzt, wenn wir das alles aufzählen wollten, wahrscheinlich den Rahmen unserer Folge hier sprengen würde von der Zeit her. Aber es ist natürlich klar, dass da geholfen werden muss, in Anführungsstrichen, um den Vereinen natürlich nicht den Stecker zu ziehen an manchen Stellen. Das ist bei anderen Unternehmen, die jetzt mit Sport und allem nichts zu tun hat, ja gar nicht anders. Dementsprechend nehmen wir das mal so hin und schauen einfach, wie es erstmal weitergeht. Wie gesagt, Corona ist und bleibt ein schwieriges Thema. Wir gucken, wie es sich entwickelt.
Genau, so machen wir es. Und bis dahin blicken wir erstmal nach Kaiserslautern. Ich habe es bereits gesagt, jede Woche gibt es News von Kaiserslautern, auch in dieser. Denn die haben sich ja mit Thomas Heng einen neuen Sportgeschäftsführer geholt und die sportliche Leitung sozusagen neu aufgestellt. Das hat jetzt Konsequenzen. Die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Sportdirektor Boris Nutzon wurde beendet in Kaiserslautern.
Das wird auf jeden Fall die Fans freuen, denn mit Boris Nutzon waren die Anhänger des 1. FC Kaiserslautern ja jetzt schon etwas länger nicht mehr zufrieden. Das kann man so nett umschreiben. Ich glaube, der ein oder andere Lauterer würde da ein bisschen mehr in die Vollen gehen.
Das ist richtig.
Es ist ein Ende jetzt, ein Schlussstrich gezogen worden. Boris Nutzon ist jetzt beim 1. FC Kaiserslautern raus. Deswegen war das auch schon so ein bisschen abzusehen. Also überraschend ist es jetzt nicht. Ich meine, Thomas Hengen, der wurde extra aus Aachen nach Lautern rübergeholt. Der ist Ex-Lauterer, der kennt auch den Club so ein Stück weit, ne, aus seiner Vergangenheit, wie viel ihm das für die Gegenwart bringt, das wird sich natürlich erst in den nächsten Wochen und Monaten noch zeigen, aber zumindest gibt es für Boris Nodzen als Sportdirektor so keine Verwendung mehr. Es ist jetzt nicht auf seine Person an sich festgelegt worden, also offiziell wäre auch jeder andere Sportdirektor zum jetzigen Zeitpunkt rausgeflogen, weil diese Struktur einfach nicht mehr vorhanden war, dass ein Sportdirektor benötigt wird in Kaiserslautern. Und deswegen, ja, liegt es jetzt in den Händen von Thomas Hengen, auch wenn man da sagen muss, Sportgeschäftsführer, Sportdirektor, Sportvorstand, ja, klar, die haben alle irgendwie unterschiedliche Machtverfügnisse, aber ja, was der Einzelne da jetzt wirklich genau entscheiden darf, ich glaube, da blickt man bei einigen Clubs manchmal gar nicht so genau durch. Aber in Lautern ist das wie immer auch nicht die einzige Sache, die da im Moment hakt.
Ja, das ist richtig. Vielleicht noch als kurze Randnotiz. Boris Nodsons Vertrag lief auch am Saisonende aus. Also die Trennung war eh geplant sozusagen. Eine Trennung gab es auch von einem Fitnesstrainer, der gehen musste. Dafür kehrte Marvin Poirier jetzt zurück ins Training und in den Spieltagskader, vermutlich am nächsten Wochenende. Denn seine Tore werden benötigt, einen Abstiegskampf.
Ja, vor denen hat er ja auch in dieser Saison schon, ja, so viele geschossen. Ich will's nicht runterspielen. Marvin Poirier ist natürlich ein absoluter Torgarant, normalerweise. Sowohl mit Braunschweig als auch im Jahr zuvor ist er aufgestiegen direkt. Also von daher ist er ja prädestiniert dafür, dass er weiß, wo die Bude steht. Ihm wird immer wieder mal ein schwieriger Charakter nachgesagt. Das kann man jetzt halten, wie man will. Ich kenne ihn persönlich nicht, daher kann ich es nicht beurteilen. Aber bei ihm wurde auf jeden Fall, ja, sowohl von Cheftrainer Marco Antwerpen als auch von Sportgeschäftsführer Thomas Hengen, ja, ein bisschen kritisiert, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellen muss und dass sein Fitnesslevel jetzt eventuell nicht ganz so auf dem Punkt war, wo Antwerpen es gerne gehabt hätte. Aber gut, der Fitnesstrainer ist ja jetzt weg, da ist ein neuer. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und deswegen schauen wir mal, ob Marvin Poirier jetzt wieder netzen kann. Am Betzenberg wäre das ganz schön. Und Betzenberg ist im Prinzip auch schon wieder das nächste Thema in Lautern.
Genau, denn wenn Marvin Poirier nicht netzt und Kaiserslautern absteigen sollte, dann würde der FCK wohl nicht mehr auf dem Betzenberg spielen, denn allein die Betriebskosten für das Fritz-Walter-Stadion betragen 1,5 Millionen Euro pro Saison und das kann sich Kaiserslautern nun wirklich nicht leisten, falls sie absteigen sollten in die Regionalliga. Eine mögliche neue Spielstätte ist allerdings noch offen, da bleibt es dann abzuwarten, wie es sportlich weitergeht, aber dann auch alles drumherum, falls es wirklich zum Worst Case kommen sollte.
Ja gut, aber bis zum Worst Case haben wir ja jetzt noch ein kleines bisschen Zeit. 11 Spieltage sind noch zu gehen. Von daher, ja, ist alles darüber hinaus Spekulation unsererseits vor allen Dingen, dass in Kaiserslautern da natürlich im Hintergrund an Alternativplänen gearbeitet werden muss, liegt auch auf der Hand. Also was will man da verschweigen? Ne? Es kann nun mal kommen, aber damit wollen wir uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Wir hangeln uns mal lieber an den Fakten entlang und ja, wenn wir schon von neuen Spielstätten sprechen, dann machen wir doch mal wieder so eine elegante Überleitung zum KFC Uerdingen. Die haben nämlich jetzt in Lotte am Autobahnkreuz gespielt und da gibt es ja tatsächlich auch mal gute Nachrichten, die jetzt nicht unbedingt sportlich sind.
Ich wollte es gerade sagen, sportlich sind sie nicht, aber die Fans hatten eine Spendensammelaktion gestartet und die hat insgesamt über 11.000 Euro zusammengebracht, die jetzt an die Mannschaft, diese Summe soll jetzt an die Mannschaft gehen und davon soll unter anderem neues Equipment für die Physiotherapeuten bezahlt werden. Die mussten ja zuletzt beispielsweise das Massageöl selbst bezahlen und Stefan Krämer bleibt immer noch optimistisch. Er hofft auf ein normales Saisonende, auch aus sportlicher Sicht einfach für die anderen Teams, um ja ein faires Saisonende zu schaffen.
Und das ehrt den Mann, ja, wie immer, wenn wir ihn in diesem Podcast erwähnen, dann haben wir eigentlich immer nur Gutes über sein Naturell zu berichten. Von daher drücken wir natürlich auch aus sportlicher Sicht die Daumen, dass Krämers Plan da mehr oder weniger aufgeht. Denn man muss auch an dieser Stelle mal eine Lanze für den KFC Uerdingen brechen. Das ist nicht nur Investorengehabe, was da passiert. Die Fans haben gezeigt, dass da halt eben auch Fans hinterstehen. Klar wird das immer wieder mal belächelt, wenn sie in Düsseldorf oder in Lotte jetzt spielen und dann halt eben, ja, die Fanzahlen überschaubar sind. Aber gut, das spielt in der Geisterspielzeit sowieso keine Rolle. Von daher einmal positiv an die KFC-Fans gerichtet. Es ist schön, dass ihr da seid, das mal von unserer Seite so aus gesagt.
Definitiv und zeigt ja auch, dass wirklich einigen Menschen der Verein noch sehr viel bedeutet, was ja auch schön ist.
Und das wird auch auf die aktuellen Verantwortlichen zutreffen, denn die machen ihren Job dort ja auch nicht eben nur aus Jux und Dollerei. Was auch für den ein oder anderen Ex-Profi im Fußballgeschäft zutrifft, denn da haben wir jetzt unter der Woche zwei Kleinigkeiten gehabt, nämlich zum einen Sascha Bigalke, den kennen die meisten noch als Unterhachinger. Der hat jetzt sein Karriereende verkündet mit 31 Jahren. Und ja, er hat eine bewegte Karriere hinter sich.
Ja, definitiv sehr viele Verletzungen gehabt, aber trotz dessen war er spielerisch mit Sicherheit einer der besten Spieler der Drittliga-Geschichte, was er geleistet hat. Deswegen ist es schade, dass die Verletzung ihm so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber wäre er fit geblieben, wäre er mit Sicherheit nicht bei Unterhaching am Ende gewesen.
Genau das hat er im Prinzip in einem Interview selbst auch gesagt. Er war als junger Mann, als 18-jähriger U-Nationalspieler und hatte einen Profivertrag bei Hertha BSC. Dann kamen 3 Wadenbeinbrüche und 2 Kreuzbandrisse. Also das hat ihn mit 24 Jahren schon nahe ans Karriereende gebracht. Aber daraufhin konnte er halt eben noch einige Jahre in Unterhaching sehr erfolgreich Fußball spielen. Und der ein oder andere Fan wäre jetzt nicht gerade davon abgeneigt, wenn plötzlich ein Sascha Bigalke wieder in der Aufstellung auftauchen würde. Denn sportlich wäre er mit Sicherheit eine Bereicherung für die Mannschaft von Trainer Ari van Lent. Aber da kommen wir später noch zu, denn den sportlichen Rückblick, da spielt natürlich auch Unterhaching eine Rolle und das ewige Geunke um Ari van Lent, das wir hier betreiben, hat endlich ein Ende gefunden. Vorher noch ganz kurz so die Meinung zum 1. FC Magdeburg, denn auch da ist ein Ex-Profi wieder aufgetaucht. Marius Jovicelo, der war FCM-Kapitän, hat die Drittliga-Trophäe am letzten Spieltag der Saison 17-18 in die Höhe gestreckt und stieg daraufhin mit den Magdeburgern in die zweite Bundesliga auf. Aber das ist jetzt schon wieder ein bisschen was her. Magdeburgs Position in der dritten Liga kennen wir alle. Und Marius Jovicelo ist jetzt ins Präsidium eingestiegen, um mit seiner sportlichen Kompetenz da ein bisschen Anleitung zu geben, will ich fast sagen, wie es besser gemacht werden kann, weil, seien wir mal ehrlich, ganz so viel Luft nach unten ist da halt auch nicht mehr.
Ja, und so wie Slow ist auch ein sehr beliebter Spieler gewesen in Magdeburg, deswegen aus Fansicht bestimmt eine ganz spannende Personalie. Aber kommen wir jetzt endlich zum Sportlichen und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Aufstiegskampf an, denn Kevin, ist der schon entschieden in der dritten Liga?
Ja, man könnte es fast meinen, denn Dynamo Dresden nimmt vielleicht am Ende des Tages die Rolle ein, die alle quasi am Saisonbeginn von ihnen erwartet haben, denn aktuell steht Dresden mit 54 Punkten nach 26 Spielen an der Tabellenspitze. Das ist ein Schnitt, der über 2 Punkten pro Partie liegt. 10 Punkte sind es bereits, die sie Vorsprung auf den 4. Rang haben, der ja bekanntermaßen nur noch zur DFB-Pokalqualifikation reicht und nicht mehr zum Aufstieg. Dementsprechend sind sie im Moment so ein bisschen das Nonplusultra in der dritten Liga, denn sie lassen auch nicht viele Punkte liegen. Das ist ja anhand der Punktzahl ganz leicht zu erkennen.
Ja, 16 von den letzten 18 möglichen Punkten haben sie geholt. Und ich würde jetzt mal behaupten, in den nächsten 4 Spielen, da stehen Duelle gegen Saarbrücken, Wiesbaden, 1860 und Hansa Rostock an. Also wenn sie die halbwegs schadlos überstehen, dann sind sie mindestens aufgestiegen, wenn nicht sogar sehr nah an der Drittligameisterschaft.
Ja gut, 4 Spiele, Saarbrücken, Wiesbaden, 1860 und Hansa, das sind ja im Prinzip die direkten Konkurrenten. Ich meine, wenn man gegen die im besten Fall gewinnen sollte, dann soll erstmal wer anders den Dresden dann noch etwas vormachen. Aber gerade Rostock muss sich mit Sicherheit nicht vor den Sachsen verstecken, denn auch Rostock hat im Moment einen riesen Lauf und bestätigte den unter der Woche.
Ja, denn die haben vor allen Dingen Markus Kolke, der den Rostockern jetzt den ein oder anderen Punkt schon beschert hat, gegen Kaiserslautern in der 96. Minute das Siegtor gemacht durch Rosbach und jetzt unter der Woche im Nachholspiel gegen den KFC Oerding in der Schlussphase einen Elfmeter gehalten zum 1-0-Sieg. Also Rostock hat den Lauf, den man hat, wenn man oben dabei ist. Aktuell 7 Punkte Vorsprung auf Rang 4. Und sie haben aber auch noch Duelle gegen direkte Konkurrenten oben offen. Also zum Beispiel Dresden, wie angesprochen, jetzt aber auch gegen Türkgücü München müssen sie noch ran, Wiesbaden, Ingolstadt. Also da kann noch einiges passieren, aber die Ausgangslage ist natürlich in Rostock sehr gut. Und wie gesagt, sie haben einfach einen Lauf und einen extrem guten Torwart.
Das werden sie mit Sicherheit auch in den nächsten Partien beweisen wollen, aber gerade das Spiel gegen Ingolstadt wird mit Sicherheit eines dieser 6-Punkte-Spiele, die normalerweise niemand nennen möchte. Ich bevorzuge auch die Begrifflichkeit Schlüsselspiel statt 6-Punkte-Spiel, weil sonst meckern sie wieder alle, es gibt auch in dem Spiel nur 3 Punkte zu holen. Also Schlüsselspiel zwischen Ingolstadt und Rostock, das wird noch kommen, denn die Schanzer sind im Moment nur einen Punkt hinter den Hanseaten und das könnte ganz, ganz knapp werden, weil Ingolstadt spielt jetzt nicht unbedingt immer in jeder Partie schön, aber brutal effektiv.
Ja, da beweist sich die ganze individuelle Klasse, die Ingolstadt hat. Sie haben auch schon 6 Punkte Vorsprung auf Rang 4. Ein Spiel weniger als Rostock noch, also die können noch vor Rostock springen. Haben auch noch ein paar direkte Duelle gegen Wiesbaden, Rostock, Saarbrücken offen. Aber da muss schon viel passieren, dass sie auch nicht aufsteigen. Bei der Qualität, zumindest wenn sie ihre Leistung halbwegs halten können.
Und jetzt haben wir im Prinzip die Top-3-Vereine der Liga schon genannt. Die haben alle jeweils mehr als 50 Punkte zum selben Zeitpunkt der letzten Saison. Also nach dem 27. Spieltag der Vorsaison hatte der Tabellenführer, das waren die Duisburger damals, nur 44 Punkte, also 6 Punkte weniger als der aktuelle Dritte und genauso viele Punkte wie der jetzige Vierte und Fünfte. Denn Saarbrücken und Wiesbaden, das sind so die beiden Vereine, die im Moment am nächsten noch an den Spitzenteams dran sind. Saarbrücken zuletzt mit 13 Punkten aus 6 Spielen, also 13 von 18. Während Wiesbaden sogar 15 von 18 holte. Der Nachteil in Saarbrücken beim Aufsteiger muss man ja immer noch dazu betonen. Manche vergessen das ja manchmal schon, weil sie einfach so brutal gut spielen. Der Nachteil, der kleine, ist vielleicht, dass sie schon die 27 Spiele jetzt erreicht haben. Also die sind mit Nachholspielen fertig. Wiesbaden hat da noch eine Runde offen. Die können also noch ein bisschen mehr aufholen. Und ja, die Mannschaften, die dahinter wiederum stehen, die haben schon fast ja keine Chance mehr, will man böswillig behaupten.
Ja, die brauchen auf jeden Fall eine Serie. 1860 München, 41 Punkte nach 26 Spielen und Fair mit 40 aus 26 Spielen. Also da muss schon einiges zusammenkommen. Vor allem 1860 hat sich seine sehr gute Ausgangslage ein bisschen selbst kaputt gemacht. Da sind sie jetzt schon sehr hinten dran. Glaubst du denn, dass es ein Verfolger noch schafft in die Top 3? Oder glaubst du, dass es bis zum Saisonende sich die Top 3 untereinander um die 2 direkten Aufstiegsplätze kämpfen?
Also anhand der Punktzahl wäre es ja schon mutig zu behaupten, dass da nochmal irgendwie was dazwischen gerät. Aber wir haben noch 11 Spiele und 11 Spiele sind eine Menge Holz, die da noch zu verarbeiten sind. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn zum Beispiel der SVW in Wiesbaden da noch oben angreift. Die haben auch ein eingespieltes Team. Die haben auch immer wieder noch Überraschungseffekte offen, wie zum Beispiel durch Jakov Medic, den Trainer Rüdiger Rehm da in letzter Zeit von der Innenverteidigung zum Mittelstürmer entwickelte. Ich meine, du als Hallenser kennst da noch ein bekanntes, ein populäres Beispiel, wie gut sowas funktionieren kann. Sebastian May hat ja eine ganz ähnliche Karriere hinter sich gelegt. Also mit Wiesbaden würde ich auch bis zum Ende rechnen, vor allen Dingen, wenn sie das nächste Spiel halt eben auch noch gewinnen sollten. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass auch Saarbrücken mit Cheftrainer Kwasniok da nicht irgendwo aufstecken wird, auch wenn es da jetzt nicht mehr um eine Verlängerung von Lukas Kwasniok geht, das ist ja auch mittlerweile bekannt. Aber die beiden werden mit Sicherheit jetzt nicht ganz aus dem Rennen raus sein.
Wobei man da sagen muss, dass Wiesbaden ja auch die direkten Duelle noch offen hat. Also die müssen sie halt gewinnen, sonst wird es ganz eng. Aber Qualität hat vor allem Wiesbaden. Da fehlt ja meist ein bisschen die Konstanz, obwohl es in letzter Zeit natürlich sehr gut ausgesehen hat.
Ja gut, ich meine, ich erinnere mich noch sehr gut an die 1:4 Niederlage gegen Duisburg, die für beide Seiten ein bisschen überraschend kam im Prinzip. Aber es ist ja seitdem jetzt nicht so unerfolgreich in Wiesbaden gewesen. Von daher würde mich das jetzt am wenigsten überraschen, wenn die da oben nochmal mit reinstoßen können. Was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass man so langsam ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wo es für jeden einzelnen Verein in dieser Saison hingeht, weil sich die Tabelle halt durch die Nachholspiele, die wir jetzt immer wieder haben, immer mehr und mehr entzerrt. Also Uerdingen ist mit 25 Spielen schon die Mannschaft, die die wenigsten Spiele ausgetragen hat und das ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so weit weg von den 27, die ausgetragen sein müssten. Von daher kann man da schon ein bisschen besser abschätzen, wo alles hinführen wird. Allerdings habe ich auch so ein bisschen im Gefühl, dass uns der Abstiegskampf am Ende des Tages wieder etwas mehr in den Fokus rücken wird als der Aufstiegskampf. Denn ja, auch Mannschaften wie Waldhof Mannheim oder der Hallesche FC sind im Prinzip plötzlich wieder unten drin, wenn man es ausweiten möchte. Wobei die natürlich auch schon wieder 10 Punkte Vorsprung vor den Uerdingern haben.
Ja, also unten drin würde ich noch nicht sagen, aber sie müssen auf jeden Fall ihre Punkte noch holen und ein bisschen aufpassen, dass sie halt nicht noch richtig unten reinrutschen, weil da gibt es einige Vereine, die unten jetzt auch punkten unter der Woche und am Wochenende. Zwickau beispielsweise 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen, die haben sich ziemlich oder dadurch jetzt aus dem Abstiegskampf etwas befreit. Viktoria Köln, die Duelle gegen die direkten Konkurrenten aus Meppen und Lübeck gewonnen. Duisburg, kennst du natürlich auch, die haben jetzt auch eine Serie unter Pavel Dotschev.
Genau, und nicht nur unter Pavel Dotschev, denn im Prinzip hat es da schon mit der Entlassung von Trainer Gino Lettieri begonnen. Viele Fans werden jetzt behaupten, wir haben es euch doch gesagt. Ja gut, das ist im Nachhinein jetzt vielleicht auch etwas klarer geworden. Aber seitdem Lettieri nicht mehr an der Seitenlinie steht, hat Duisburg 4 Siege aus 5 Spielen geholt und sind damit natürlich auf einen Nicht-Abstiegsplatz auf Platz 14 nämlich gerutscht. Haben auch noch ein Spiel gegenüber der Konkurrenz aus Köln oder Bayern zum Beispiel Spiel in der Hinterhand, auch gegenüber Lautern, Magdeburg oder Haching. Die sind nämlich alle schon bei der vollen Spielzahl. Aber ich will auch noch mal kurz auf Zwickau zurückgehen, die du gerade eben erwähnt hast. Die haben natürlich von den Kellerteams den größten Lauf aktuell. Die haben 36 Punkte nach 26 Spielen, sind damit erstmals in dieser Saison in die obere Tabellenhälfte geklettert. Und selbst da sagt Trainer Joe Enox jetzt ganz naturell, dem Drittliga-Naturell entsprechend, damit haben sie noch nichts gewonnen. Ich meine, mit 36 Punkten steigst du am Saisonende halt eben auch ab. Und deswegen wäre ich, wenn wir oben spekulieren, ob da eventuell noch irgendwelche Verfolger angreifen können, wäre ich jetzt nicht ganz so unvorsichtig halt eben bei Vereinen wie Mannheim oder Halle. Da fehlen noch die nötigen Punkte und die fehlen definitiv natürlich im Tabellenkeller, denn wie gerade eben schon gesagt, 27 Spiele ist im Moment die Messlatte und gerade die Kellerteams haben die zum größten Teil erreicht. Ich spreche Haching und Magdeburg da vor allem an.
Ja, die stehen auf Platz 18 und 19, obwohl sie beide in den letzten Partien Lebenszeichen gesendet hat und Haching am Sonntag mit einem 3-0 Heimsieg nach 12 sieglosen Spielen gegen Halle. Das war natürlich also absolut überlebenswichtig, dass sie da überhaupt noch dabei sind. Magdeburg 4 Punkte aus den letzten beiden Spielen, aber die müssen trotzdem weiter punkten. Aber so ein Lebenszeichen reicht am Ende nicht aus. Da muss jetzt Konstanz rein und Punkte vor allen Dingen. Und vor allen Dingen bei Vereinen wie Uerdingen, Kaiserslautern, Lübeck, da läuft es richtig schlecht.
Ja, man muss immer so ein bisschen abwägen. Ich meine, Kaiserslautern sagen wir jetzt schon die ganze Saison, dass das nicht so gut läuft. Aber den Großteil dieser Spielzeit verbringen sie halt eben auch über dem Strich. Also wenn es drauf ankam, waren sie in der Regel da. Das ist, muss man auch mal so festhalten. Und bei Uerdingen weiß man auch noch nicht ganz, wo der Weg hingeht. Denn zwei Nachholspiele sind in der aktuellen Saisonphase natürlich Gold wert, wenn sie denn erfolgreich gestaltet werden können. Und da hat Stefan Krämer, wir werden nicht müde, ihn zu erwähnen und seine Zitate zu zitieren. Er hat gesagt, die Jungs sollen jetzt mal nicht anfangen zu heulen, weil es ist ja noch alles offen in Uerdingen. Trotz des 3-Punkte-Abzugs, der durch die Insolvenz entstanden ist, sind die Uerdinger ja jetzt nicht irgendwo abgeschlagen und können immer noch sich präsentieren, was ja auch irgendwo Sinn für die Spieler an sich macht, denn egal wie es in Uerdingen nächste Saison weitergeht, die Spieler, die da jetzt auf dem Platz stehen, die werden ja vermutlich auch nächste Saison Profifußball spielen wollen. Ob das jetzt in Krefeld sein wird oder bei einem anderen Verein, das hängt natürlich auch ganz klar von den Leistungen der jeweiligen Spieler ab. Und die wären ja unclever, will ich es mal fast sagen, wenn sie sich jetzt nicht leistungstechnisch so präsentieren würden, dass sie nicht andernorts auch noch eine Chance hätten, wenn es in Uerdingen denn zum Worst Case kommen sollte. Und davon gehen wir ja jetzt trotzdem erstmal nicht aus. Deswegen sind gute Leistungen natürlich auch nicht so schlecht, wenn du in Uerdingen bleiben möchtest und nächstes Jahr dann halt eben wieder den Angriff wagen möchtest.
Ja, definitiv, das stimmt natürlich. Allerdings muss man auch sagen, ein Punkt aus den letzten 5 Spielen. Bei Lübeck zum Beispiel ein Sieg aus den letzten 6 Spielen. Also da muss noch einiges passieren. Vor allen Dingen, weil die Konkurrenz ja auch punktet. Das kommt ja auch noch dazu, die spielen ja nicht alleine da im Keller.
Ja, ganz spannend wird im Prinzip die Trainerwechsel. Positionen, mit denen sich die einzelnen Vereine da im Tabellenkeller beschäftigt haben. Denn wenn man jetzt mal so schaut, wenn wir jetzt bis Bayern München 2 gehen, das ist auf dem 12. Platz 33 Punkte, das sind so die Vereine, die jetzt akut irgendwo im Abstiegskampf stecken. Die Hälfte dieser Vereine, nämlich Viktoria Köln, Duisburg, Kaiserslautern und Magdeburg, die haben sich für einen Trainerwechsel entschieden. Und im Moment läuft es bei all diesen Vereinen ja einigermaßen zufriedenstellend. Also in Köln und Duisburg werden sie mit Sicherheit nicht meckern über einen Trainereffekt. In Magdeburg kommt Christian Titz da jetzt auch allmählich ins Rollen und auch Marco Antwerpen hat jetzt in Kaiserslautern nicht die allerschlechteste Leistung abgeliefert.
Obwohl man da auch sagen muss, dass diese Vereine ja alle nicht damit gerechnet haben, vor der Saison im Abstiegskampf zu stecken. Also Potenzial war sicherlich ein bisschen mehr da.
Das stimmt wohl. Das werden sich auch die Vereine nach der Saison mit Sicherheit in einer ausführlichen Analyse nochmal vor Augen führen. Aber wir haben auf der anderen Seite halt eben auch Vereine, die an ihren Trainern festhalten, wie eben in Meppen, wo Thorsten Frings trotz einer Achterbahnsaison fest im Sattel sitzt. Und auch in Lübeck ist Rekordtrainer Rolf Landerl natürlich unumstritten. Der ist da ja nicht erst seit gestern, der hat sich da ein Standing entwickelt. Der ist auch einer der beliebtesten Trainer in der dritten Liga, würde ich mal behaupten. Und gerade Haching zeigt ja wiederum, dass auch in der Krise ein Vertrauen in den Trainer da ist, das im Profifußball ja heutzutage fast schon ungewöhnlich ist. Und da will ich mal ganz weit ausholen und als Beispiel Werder Bremen heranführen. Die haben in ihrer letzten Saison auch komplett an Florian Kohfeldt festgehalten und haben am Ende in der Relegation den Bundesliga-Verbleib geschafft. Also es kann halt eben so oder so kommen und damit sind wir im Prinzip, haben wir uns im Prinzip ein kleines bisschen im Kreis gedreht, was diese Analyse angeht. Aber es ist natürlich spannend zu beobachten, welcher Trainereffekt wird am Ende sich ausgezahlt haben und wo wäre es vielleicht doch noch sinnvoll gewesen. Das ist das, wo ich darauf hinaus wollte.
Ja, auf jeden Fall, so können wir sicher sein, dass es keine Relegation der dritten Liga gibt. Zumindest was den Abstiegskampf angeht. Deswegen Platz 16 muss sein, sonst kann man im Nachhinein dann immer noch sehen, ob die Entscheidung richtig war oder nicht, am Trainer festzuhalten oder ihn zu entlassen.
Genau, und um diesen 16. Platz streiten sich, wie eben schon angesprochen, Uerdingen und Lübeck und das am Freitag sogar im direkten Aufeinandertreffen, denn da eröffnen die beiden Abstiegskandidaten den 28. Spieltag und ja, Siegen ist Pflicht, seien wir mal ganz ehrlich.
Ja, definitiv. Also wenn nicht gegen direkte Konkurrenten, was dann? Wie du es so schön nennst, ein absolutes Schlüsselduell. Da geht es um alles.
Und nicht weniger spannend wird es am Samstag, denn da treffen im Prinzip Duisburg und Köln wieder aufeinander, die dann auch ein Abstiegsduell der etwas entspannteren Umständen miteinander austragen werden, denn beide sind jetzt mittlerweile ein kleines bisschen herausgekommen. Köln natürlich mit 2 Siegen zuletzt gegen die direkten Konkurrenten, Duisburg wiederum generell mit Siegen, das ist ja auch nicht verkehrt. Und deswegen wird auch das ein spannendes Duell sein, denn sollte Köln dieses Match gewinnen, dann wären sie auch schon wieder nah dran an der oberen Tabellenhälfte und da hätte mit Sicherheit kein Viktorianer was gegen.
Das stimmt, ja. Aber da warten wir erstmal ab, wie es ausgeht. Aber obere Tabellenhälfte, du sprichst es an, denn am Samstag gibt es auch direkte Duelle, sehr spannende direkte Duelle. Dresden gegen Saarbrücken zum einen, aber auch Wiesbaden gegen Ingolstadt. Ich würde so sagen, es ist schon fast die letzte Chance für die Verfolger nochmal wirklich oben anzugreifen. Wenn beide verlieren sollten, beziehungsweise Dresden und Ingolstadt gewinnen sollten, dann wird der Abstand schon sehr, sehr groß auf Rang 4.
Und deswegen ist am Montag auch Hansa Rostock in München bei Tügetü gefordert, denn Hansa Rostock könnte dann etwaige Punktverluste oder Patzer der Konkurrenz nutzen oder halt muss halt eben nachziehen. Also die Drucksituation in Rostock, die wird am Montag so oder so da sein, das ist gar keine Frage. Fragt sich nur, ob es der positive oder negative Druck sein wird.
Genau. Und es geht dann sogar direkt unter der Woche weiter, denn Nachholspiele stehen wieder an. Und auch da wieder Dresden gegen Wiesbaden, absolut direktes Duell. Verl gegen Ingolstadt auch spannend und im Keller Meppen gegen Uerdingen unter anderem. Also unter der Woche geht es direkt weiter, viele spannende Duelle. Ja, es ist immer was los in Liga 3.
Langweilig wird uns auf jeden Fall nicht werden, davon können wir mal ganz sicher ausgehen. Und wenn die Nachholspiele unter der Woche dann absolviert worden sind, dann werden wir auch ein noch klareres Bild auf die Tabelle haben. Denn vor dem letzten Saisonviertel haben wir dann quasi einen genauen Blick auf die Tabelle, was da möglich sein könnte, wer da gefährdet sein könnte, wer da noch zu den Verfolgern zählen könnte. Aber wie ihr das schon heraushört, könnte, ist nicht besser als hätte. Und deswegen warten wir einfach mal ab, wie es ausschaut, denn ich rechne damit, dass zum 30. Spieltag die Karten offengelegt werden, aber selbst das muss ja erstmal nichts heißen, denn auch jetzt werden noch immer 11 Spiele gespielt, 33 Punkte zu vergeben. Das hat in manchen Spielklassen schon für einen Klassenerhalt alleine gereicht.
Ja, und man kriegt natürlich aus den letzten Jahren mit, dass es immer noch am Ende Serien geben kann, wie Jena zum Beispiel. Also abgerechnet wird am Ende. Und jetzt genug der Phrasen. Wir sind gespannt, wie es nächste Woche aussieht, nach den 1 bis 2 Spielen, die hier hinzukommen. Und dann reden wir das nächste Woche wieder.
Ganz genau. Und bis dahin seid ihr, liebe Hörer, gefragt, denn ihr könnt uns euer Feedback mitteilen. Was haben wir gut gemacht? Was haben wir schlecht gemacht? Was könnte man verbessern? Und dafür stehen euch im Prinzip alle bekannten sozialen Netzwerke zur Verfügung. Schreibt uns, sprecht mit uns. Wir können nur besser werden, wenn ihr uns dabei helft. Und in dem Sinne sag ich erstmal bis nächste Woche. Und Johannes, als Rückkehrer darfst du auch wie immer das letzte Wort sprechen.
Vielen Dank. Ich würde auch einen kleinen Appell noch starten. Gebt gerne mal eure Meinung ab. Ist das Aufstiegsrennen denn schon entschieden? Wer steigt denn am Ende wirklich ab? Würde uns mal interessieren. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende und eine gute nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast.